mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts mit den Waffeln einer Frau. Und heute hatte ich eine ganz, ganz tolle Frau bei mir hier im Studio.
Nasan Eckes, ihr kennt sie alle natürlich, sehr, sehr erfolgreiche RTL-Moderatorin,
ja, kenn sogar
die mich wirklich verzaubert hat, lieber Clemens, dich auch.
Ja, natürlich. Ich meine, Nasan Eckes, eine Fernsehlegende, eine ganz großartige Frau und... schön für uns, sie ist in bester Plauderlaune.
Und wir werden natürlich auch ein bisschen über das Halloween-Wochenende sprechen.
Naja, also zu dem Thema sage ich schon mal Spoiler-Alert. Eine von euch beiden lässt die Kinder nicht so gerne rein, wenn sie klingeln zu Halloween. Aber das findet ihr gleich selber raus. Und wir lernen ja, dass man mit seinem Stylisten, also dass man gut kommunizieren, wie soll ich sagen, dass man...
dass es sehr, sehr wichtig ist, ab und zu mal die Stylisten richtig gut zu briefen.
Oh ja.
Weil man sonst eine böse Überraschung erlebt.
So, und jetzt geht's los. Ladies and Gentlemen, heute bei uns in der Show, Nasan Eckes. Guten Morgen, guten Mittag.
Guten Morgen, guten Tag, guten Mittag. Hallo Barbara.
Es ist echt eine Schande, heute mit dir Radio zu machen. Ich meine, also bei dir ist es eher so, dass ich, also wenn kein Bild dabei ist, ist es wirklich Perlen vor die Säue. Ich will dich natürlich sehen. Ich möchte, dass meine Zuhörer eigentlich jetzt auch genau wissen, wie du aussiehst.
Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ich habe tatsächlich Augenringe. So tief.
Ich auch. Ich habe die aber inzwischen immer, egal
wo
und wann.
Ich habe die auch immer. Oh Gott, die gehen nicht mehr weg, ne? Also ich neige schon immer zu Augenringen, aber seitdem ich Kinder habe, sind die so schlimm. Und das Lustige ist, mein Großer hat die auch.
Nein, ja, wirklich. Mit deinem Großen meinst du nicht deinen Mann, sondern deinen Sohn, oder?
Ja, ich meine meinen Sohn. Meinen größeren Sohn, genau. Und das tut mir echt so leid für ihn, weil die wird man einfach nicht mehr los. Und er könnte sie theoretisch auch wegschminken, aber damit verbringe ich die meiste Zeit im Badezimmer morgens, die Augenringe wegschminken.
Also privat mache ich das nicht, aber ich weiß noch, dass ich hatte einen Visagisten, der im Prinzip, sage ich mal, dafür wie so eine Art Zusatzausbildung als Fassadenbauer machen musste, um verschiedene Arten von Sachen einzuklopfen, die dann am Ende bei frontalem Licht dafür sorgen sollten, dass ich einfach nichts habe. Aber Fakt ist, sobald du einmal den Kopf so gedreht hast oder so, waren diese Klüsen, so hat sie, wurden sie immer genannt, kommen dann halt raus natürlich. Das ist wirklich...
Aber diese Profi-Schminke, das ist eine ganz böse Falle, finde ich. Weil man sieht dann natürlich, im bestimmten Licht sieht man top aus. Aber wenn du zum Beispiel dann irgendwo im Aufzug stehst und es steigen dann Fremde mit ein, da denke ich immer, Gott, was denken die jetzt? Weil dann das bröckelt ja dann alles im Gesicht auch. Das ist ja so dick teilweise, diese Fernsehschminke.
Ja, und geht's dir auch so? Ich meine, du bist 45, ich bin 47, dass man sich ganz anders selbst... Also man fühlt sich anders, als man eigentlich aussieht. Ich fühle mich immer noch so wie vor 25 Jahren. Also ich denke auch, mein Gesicht fühlt sich noch so wie vor 25 Jahren. Aber Fakt ist, dass es nicht mehr ganz mit der Realität übereinstimmt. Das ist jetzt bei dir wirklich schwer zu sagen, weil du bist so dermaßen top in Schuss. Aber man selber merkt ja schon eine Veränderung.
Natürlich merkt man eine Veränderung. Ich meine, für das Allerschlimmste gibt es zum Glück Filter heutzutage.
Ja, damit habe ich gar nicht erst angefangen, weil ich mir dachte, wenn ich
ehrlich,
einmal Filter
ich
benutze.
Auch nicht. Also was ich mache, ist gutes Licht bei Fotos und so weiter, da achte ich echt drauf. Aber ich dachte, wenn du jetzt dauernd diese Filter benutzt, ja, irgendwie Nase schmaler, Augen größer, Haut einwandfrei und so weiter und die Leute begegnen dir dann im Supermarkt, am Flughafen, die fallen ja tot um. Ja. Deswegen habe ich auch, das ist echt so eine böse Falle, da habe ich wirklich gedacht, damit fang erst bitte niemals an. Also so ein bisschen, na klar will man schöne Fotos machen und gutes Licht und so, aber diese ganzen Filter, ich habe diese Apps zum Beispiel auch alle gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie heißen und ich will die auch nicht, weil mir das hochgradig peinlich wäre, wenn ich Leuten im echten, auf freier Wildbahn begegne und die denken, what the, wie sieht die denn aus?
Ganz genau. Und ich werde schon ein bisschen natürlich hellhörig, aber gut, das macht jede App, aber wenn diese chinesischen Face-Verbesserungs-Apps einem sagen, möchte auf all deine Fotos zugreifen, dann denke ich mir immer so, oh nee, lieber doch nicht. Irgendwie. Also da müssen wir jetzt mit der Realität leben. Aber sehr schön, ich habe gerade eben, es ist ja Halloween-Wochenende und ich habe gerade eben, sollte noch ein kleiner Film gedreht werden hier mit Halloween und dann sagte einer, Mist, wir haben überhaupt keine Gruselsachen dabei, um irgendwie so ein bisschen zu maskieren für den Film. Und dann sagte der Regisseur, ach, die Barbara soll sich einfach abschminken.
Lebt der Regisseur noch?
Ja, natürlich, mein Gott, ja. Also jeder hat ja jedes Recht auf freie Meinungsäußerung. Und es ist auch, ehrlich gesagt, der erste Gedanke, den ich in meinem Kopf hatte. Machst du irgendwas mit Halloween? Also man bist ja als Mutter, ist man ja automatisch jetzt in diese Geschichte reingezwungen. Und lass mich raten, auch in deiner Jugend hat Halloween noch keine besonders große Rolle gespielt.
Nee, absolut nicht. Ehrlich gesagt spielt es erst so seit 2-3 Jahren eine Rolle, seitdem die Kinder das halt so in der Kita und in der Schule und so weiter. Und wir waren vor 2,5 Jahren an Halloween zum ersten Mal in L.A. Und das war so geil. Also das war wirklich...
Hast du Heidi Klum getroffen?
Nein, ich war nicht auf so einer wichtigen Party eingeladen. Wir haben einfach wirklich Straßen-Halloween mit Kindern, mit einem guten Freund von uns, der da lebt, der hatte uns eingeladen. Und das hat so einen Spaß gemacht. Das war so lustig. Und es ist halt, die sind total verrückt da, ja. Das, wie sich die Straßen verwandeln, da macht jeder mit. Und es ist echt gruselig. Ich habe beide Kinder so festgehalten, weil ich die ganze Zeit Schiss hatte, dass ich einen von beiden in diesen Menschenmassen verliere. Und seitdem spielt Halloween irgendwie eine Rolle in unserem Leben und das müssen wir mitmachen. Und ich bin aber jedes Mal unvorbereitet, wenn die Nachbarskinder an der Tür klingeln und Süßes oder Saures. Dann denke ich, vielleicht merkt keiner, dass ich da bin.
Da bin ich auch noch vom alten Schlag. Also wenn die nur kommen, so schlecht launig. Ich muss mich jedes Mal auch wahnsinnig kaputt lachen, weil dann kommen die und klingeln und dann nur Süßes oder Saures halten einem so eine Aldi-Tüte hin. Da sollst du einfach nur irgendwas reinwerfen, möglichst viel. Und dann steht unten am Gartentor ein völlig durchgerockter, demotivierter Vater mit Funktionsjacke, der aber so ein Messer durch den Kopf hat, weißt du, mit so einem Haarreifen irgendwie und guckt so hilfesuchend nach oben. Und dann sage ich auch immer, nee, jetzt sagt man noch ein bisschen was Nettes irgendwie, weil ich mir immer denke, also jetzt nur Süßes und Saures. Oder ist das auch in Amerika so? Ein kurzer Prozess. Ich finde, die müssen ein Gedicht aufsagen oder irgendwas Nettes.
Ja, aber das ist da auch eigentlich relativ reduziert alles.
Okay.
Ich glaube, da sind dann aber auch so viele unterwegs, dass die Leute, glaube ich, ganz froh sind, wenn die Kinder dann wieder weg sind. Das heißt, die schleusen die dann da einfach durch. Die müssen nichts Besonderes leisten.
Ja. Ja, aber also verkleiden, bist du dann auch verkleidet? Weil ich habe letztes Jahr eine Halloween-Party gemacht zu Hause. Das hat sich so ergeben. Und dann hatten wir alle so, wir haben dann so richtig tolles Zeug gekauft, denn der eine hatte so Hörner aufgeklebt und einer hatte weiße Kontaktlinsen und die war dann über den Rest des Abends sozial isoliert, weil sie selber hat nicht mehr, sie hatte schon vergessen, wie sie grauslich sie ausschaut und keiner wollte mit ihr reden, weil diese weißen Kontaktlinsen sind wirklich brutal. Ich finde sowieso, mal in eine Verkleidung schlüpfen, wo man nicht erkannt wird, also gehst du wirklich zum Karneval, weil ich meine, als prominenter Mensch ist es nicht möglich, auf dem Heumarkt oder Neumarkt oder wie auch immer in Köln Karneval zu feiern. Es geht einfach nicht, oder?
Doch, wenn du verkleidet bist, geht das. Ja. Und dann merkt es auch kein Mensch, wenn du irgendwo besoffen in der Ecke liegst. Das ist echt
als würdest du besoffen in der Ecke liegen.
Okay, das letzte Mal ist eine Weile her. Aber
man muss nur aufpassen bei den Kostümen. Man darf nicht so, also weißt du, alles so Fliegenpilz. Ich war mal als Schwamm verkleidet zum Beispiel und bin nicht schon gar nicht auf die Party gekommen, weil ich nicht durch die Haustür gepasst habe und so. Also man muss schon auch mit Bedacht auswählen, dass man nicht zu erkennen ist, aber trotzdem dazu in der Lage, engen Kontakt zu Menschen herzustellen, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ich verstehe absolut, was du meinst.
Das ist ja auch der Sinn und Grund von Karneval.
Ja, je nachdem, mit wem man unterwegs ist. Ne? Vielleicht sollte der Kontakt dann auch nicht zu eng sein.
Oh! Also ich kenne viele Kölner, die sind einfach für 4 Tage von zu Hause weg.
Meine Schwester ist eine davon.
Ja.
Sie hat dann auch ganz brav ihre Abwesenheitsnotiz in den Mails eingerichtet und die ist dann einfach 4 Tage für keinen Anruf dieser Welt erreichbar.
Nee, nicht nur für keinen Anruf, auch nicht für den Ehemann oder die Ehefrau, ehrlich gesagt.
Ja,
also das
auch so.
Kenne ich auch so, weil meine Agentur ist auch in Köln und die schicken mir dann am Mittwoch schon so eine Out-of-Office-Antwort. Wir sind wieder erreichbar in einer Woche am nächsten Mittwoch. Und dann sind die alle sehr extrem. Dann können die sich auch an nichts mehr erinnern, muss man erst wieder erklären, wer man ist und dass man als Moderatorin arbeitet, dass es schön wäre, wenn sie jetzt die Arbeit wieder aufnehmen würden.
Ja, genau. Also hier steht dann einfach echt alles still. Das kann man sich, glaube ich, sonst gar nicht vorstellen. Aber kein Mensch arbeitet, kein Mensch ist ansprechbar. Und wenn du dann zu denjenigen gehörst, die arbeiten, bist du natürlich der Vollidiot. Aber ich habe das die letzten Jahre auch vermieden. Also
okay.
Doch.
Sag mal, wenn du wirst nicht erkannt, wenn du als Samuel L. Jackson verkleidet bist, du wirst aber auch nicht erkannt vielleicht, wenn du auf Mallorca bist. Du bist ganz viel auf Mallorca.
Ja, wir haben uns da so einen Traum von einem kleinen, so Mini-Auswandern erfüllt irgendwie. Also so zeitweise da leben. Und eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wollte ich immer irgendwo im Süden leben. Natürlich war die Türkei naheliegend, die Heimat meiner Eltern. Aber das ist halt, wenn man so übers Wochenende mal schnell abhauen möchte und so, dann ist das alles nicht ganz so easy. Und deswegen, und irgendwie waren wir dann eine Zeit lang relativ viel auf Mallorca. Mein Bruder hat da eine Zeit gelebt. Und irgendwann ist es dann passiert und jetzt sind wir relativ oft da.
Das ist schön. Ich spreche das nur an. Ich würde jetzt gar nicht Ferienhäuser von Prominenten ansprechen, aber du hast mal so eine kleine Homestory gemacht, die habe ich mir nämlich angeschaut. Und ganz ehrlich, also der Traum vom Mini-Auswandern, das ist schon eher, also das ist schon amtlich, was ihr euch dahingestellt habt. Bist du jemand, der sagt, ach, ich will es ganz schlicht und ich ziehe da ein und ich übernehme das so, wie das der Vormieter oder Vorbesitzer gemacht hat? Oder bist du dann, so wie ich, so, dass du nicht mehr schlafen kannst, bis du alles da eingerichtet und Ding und auch selbst nicht Ruhe gibst und dann selber noch die Kacheln abschlagen und streichen und so? Machst du das?
Also, um es auf den Punkt zu bringen, eigentlich ist bei mir alles immer eine einzige Baustelle. Wirklich alles. Ich bin ständig am Bauen, am Umgestalten. Ich mag so, ich langweile mich einfach sehr schnell, wenn alles immer gleich aussieht und wenn alles immer gleich ist. Und meine Familie nervt das total. Also egal, wo wir sind, alles inspiriert mich zu irgendeiner Dekoration. Von irgendwas nehme ich, irgendwo nehme ich immer irgendwas fürs Haus mit.
Und ich nehme auch von
mit.
Allem immer zwei mit, weil es einfach oft schön aussieht,
kaputt gehen
wenn rechts
kann.
Und links was steht.
Weißt du, was ich kaufe von so Geschirrsets, kaufe ich immer alles doppelt. Weil es könnte ja dann, bei meinen Kindern geht natürlich immer total viel kaputt.
Ja,
dann habe ich immer Ersatz.
Ja.
Und dann weiß ich nicht, ja alles, was ich habe, glaube ich, auch so Tagesdecken und so weiter, dann kaufe ich immer ein so ein Set und dann finde ich die total super, bis ich was Neues sehe und dann muss ich wieder alles umtauschen. Aber ich
finde, man kann auch mehrere Tagesdecken haben und das jetzt mal ganz ehrlich, das soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als würde man da ständig irgendwelche irrsinnig teuren Sachen, ich kaufe mir auch manchmal irgendwie was, ich habe angefangen zu sticken zum Beispiel, ich sticke mir dann selber da Blumen drauf, dann lege ich das hin und dann denke ich mir irgendwann nach 3 Monaten, mein Gott, wer hat denn diese scheußliche Blumen da drauf gesteckt, dann mache ich das wieder weg und dann mache ich irgendwie was anderes. Aber also mir geht es weniger darum, was zu kaufen mit Geld, sondern mir geht es darum, einfach jeden Tag was anderes anzugucken.
Ja, doch, ist bei mir auch so. Ich kam dann auch schon mal gerne alte Sachen raus. Also meine Mama hat mich zum Beispiel, sie war ja wirklich früher noch so drauf, dass sie gedacht hat, ich brauche irgendwann eine Aussteuer und hat Sachen gesammelt. Also es ist ja die türkische Tradition, dass du so Decken und
wie toll, was sammelt man da?
Zeug,
was gehört dazu? Also was wird bestickt?
Tischdecken, alles wird bestickt. Und dann gehäkeltes Zeug, alles Mögliche. Teilweise auch Elektrogeräte, Eierkocher.
Ohne Eierkocher sollte man nie in eine Ehe gehen. Ehrlich. Eierkocher, Eierschneider, Zwiebelhacker.
Wer weiß, wann man das alles mal braucht.
Ja, aber ehrlich, ein Eierkocher ist was geil. Ja. Ist eins der Geräte, wo man wirklich sagt, mein Gott, wo wäre ich ohne Eierkocher? Es ist so komisch. Es gibt so Sachen, wo man so sagt, hallo, warum soll ich die Eier irgendwo reinmachen, wenn ich sie auch einfach in den Topf schmeißen kann, den ich sowieso habe? Noch ein Gerät, was rumsteht. Als wären in den 50ern oder 60ern die Küchen so groß gewesen, dass man hätte sagen können, egal. Stell mal neben einen Thermomix.
Ja, aber okay. Ich hab noch sehr viel aus dieser Zeit übrig, Barbara. Also ich kann dir Mokka-Sets kann ich dir anbieten, sämtliche Elektrogeräte, Deckchen, also was habe ich da. Und die liegen dann immer im Keller rum und irgendwann, manches konnte ich dann jetzt tatsächlich so Leinendecken und so weiter. Die kann man zum Beispiel super als Strandtuch benutzen. Herrlich.
Finde ich auch. Und ich
und
habe
Picknickdecke
aus gehäkelten Vorhängen unseres Vorbesitzers vom Haus, die hatte wirklich liebevollst so, weißt du, so Leinen, schweres Leinen dann so umhäkelt und das habe ich alles zusammen genäht und habe auf der Rückseite irgend so einen lustigen anderen Stoff drauf gemacht und habe da so Decken gemacht. Die habe ich dann wattiert und alles mögliche. Ich gebe zu, die letzten 10% Perfektion, die gehen mir dann immer ab, sodass es dann, ich vernähe es dann auch nicht gescheit und dann sieht es einfach krempelig aus. Aber ich sag mal, von Item ist es die Schau. Echt. Ja, das ist toll. Ich meine, im Keller, alleine im Keller zu gucken, was da noch rumliegt und dann da Sachen draus zu machen. Machst du auch selber, also stickst du und häkelst und strickst du auch selber und nähst du auch selber?
Nee. Also nähen kann ich tatsächlich. Mhm. Ich hab mal einen Nähkurs gemacht.
Nein. War das auch noch in der Zeit, als die Aussteuer eben...
Ja. Ich weiß nicht.
Mein nee, Gott, du bist so auf die schiefe Bahn gekommen.
Ich bin komplett vom Weg abgekommen. Was ist da alles schiefgelaufen? Mit dem Häkeln und Stricken hat es dann auch nicht mehr funktioniert, als meine Mutter gesehen. Das hat alles keinen Sinn mehr. Weil, also meine größte Schwäche bei Handarbeit ist, ich bin so unfassbar ungeduldig. Ich wollte irgendwann meine ganzen Klamotten selber nähen. Deswegen habe ich überhaupt einen Nähkurs gemacht. Und dann musste bei mir aber alles innerhalb von 3 Stunden fertig sein. Und entsprechend sah das ganze Zeug dann auch aus. Und meine Mama hat dann gesagt, weißt du was, vergiss es einfach. Aber heute profitiere ich davon, wenn ich diese Dino-Sticker auf die kaputten Knie der Jeanshosen, weißt du, weil ja. Ich komme ja mit kaputten Jeanshosen. Es ist ja, wie wir inzwischen wissen, was weiß ich, wie viel Tonnen Wasser für eine Jeanshose. Ich war so geschockt und ja. Da habe ich gedacht, wir können nicht alle 3-4 Wochen neue Jeanshosen kaufen, wenn die Hosen immer kaputt sind. Also nicht Wochen, Monate. Aber ja, und jetzt flicke ich die Hosen halt immer. Und das kann ich.
Ich finde das finde ich ganz toll. Ich habe auch zum Beispiel das Freischwimmer und hier Dings Silberabzeichen und Goldabzeichen auf die Badehosen genäht.
Ich
und es
auch.
War gar nicht so einfach, kann ich dir sagen, weil eine runde Sache anzunähen, das geht eine Zeit lang gut, aber spätestens wenn du ein Dreiviertel des Kreises irgendwie
dann werden die Nähte immer größer, ne?
Und ja, nee, und dann siehst du auch, dass es sich dann so rollt an der einen Stelle und ja. So ein Kind ist ja sehr stolz, was dieses Abzeichen angeht und soll das nicht im Badeanzug so eine Raffung aussehen, sondern das muss irgendwie, aber da auch musste ich echt lachen, weil da gab es Frauen von den Mitschülern und so, die haben das dann in die Schneiderei gebracht und dort festnähen lassen. Und dann
Ach,
dachte
Quatsch.
Ich mir, nein, das kann nicht sein.
Nee, also ich finde, sowas kann man, oder? So einen Knopf annähen, so Kleinigkeiten zusammennähen. Weißt du, was ich ja auch total oft mache? Und jedes Mal denke ich, wenn das einer wüsste, so kurz bevor es auf den roten Teppich geht, wo ja wirklich, muss man zugeben, jeder von uns in irgendeiner Form den Perfektionismus raushängen lassen will, weil du willst auf keinem dieser Fotos, dass irgendwo irgendwas rausguckt oder bescheuert aussieht oder nicht sitzt. Und ich hatte das total oft, dass irgendein Kleid nicht richtig gesessen hat. Und dann nähe ich da halt noch rum kurz vorher.
Aber da ist es bei mir, ich habe es bis heute nicht geschafft, mir das so beizubringen, dass ich mir eine Sicherheitsnadel vorne ins Dekolleté so machen kann, dass sie nicht von allen Leuten gesehen wird. Und ich finde, es gibt nichts Üsseligeres, als wenn du da in so einem geilen Kleid stehst und dann hast du da vorne so eine 4 Zentimeter lange silberne Sicherheitsnadel, die da irgendwie den Ausschnitt ein bisschen noch zusammenzieht, weil es sonst irgendwie zu viel wäre. Aber das kriege ich irgendwie nicht so richtig hin. Aber ich lasse mir auch ungern helfen, weil ich bin ähnlich ungeduldig wie du und ich hasse es. Wenn mir in letzter Minute noch jemand da vorne so rumnestelt.
Ja, ich auch. Deswegen nähe ich das dann immer selber. Mhm. Und dann sehe ich aber auch kurz bevor ich losgehe, und bei mir ist es dann halt nicht die Sicherheitsnadel, sondern die unfassbar schiefe Naht. Aber das versendet sich, sage ich immer. Also auf den Fotos hat man es bisher nie gesehen.
Nee, also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass bei dir irgendwo was raushängt. Aber tatsächlich ist auch da roter Teppich die eigene Empfindung. Wie stehe ich da und wie gebe ich es jetzt den Fotografen? Ich bin eine Katze, ich bin ein Tiger, ich bin ein Puma, ich bin begehrenswert, ich bin sexuell verfügbar. Alles, was man versucht, mit seinem Gesicht darzustellen, oft beim Kunden gar nicht so ankommt.
Mm-mm. Überhaupt nicht. Das ist ich kann mir vorstellen, dass das viele überraschend finden, aber ich finde roter Teppich unfassbar stressig. Weil das ist so der Moment, wo du denkst, oh, eigentlich, ja, ich finde das Kleid toll, Make-up sitzt und so, aber muss ich da jetzt wirklich langlaufen? Weil am Ende sieht man auf Fotos immer bescheuert aus.
Also
ich nehme mir dann immer vorher, also die Superprofis, die schaffen es ja dann wirklich wie gemeißelt da zu stehen und besonders cool zu gucken. Und bei mir sagt dann einer, na, dann mach doch mal so und mach doch mal die Arme so. Und
don't
ich mach das dann immer.
Nein,
aber jedes
nein.
Mal mache ich
ja, weil
das,
weil wir
dann
so dienstleistungsorientiert
mich.
Sind. Aber das
Voll.
Darf man nicht. Man muss einfach sagen, ich mache das nicht. Und ich habe mir auch überlegt jetzt, immer wenn ich auf einen roten Teppich gehe, bei mir ist es, und da kannst du echt nicht mitreden, aber bei mir ist es so, ich muss mich entscheiden, sehe ich hinten gut aus oder vorne. Beides geht.
Muss ich aber auch.
Nein, aber
wirklich?
Ich weiß nicht. Bei mir ist es irgendwie so, ich muss dann schon gucken, entweder alles nach vorne oder alles nach hinten so. Und dann, wenn aber alles nach vorne ist und dann sagen die immer, Blick über die Schulter. Und dann habe ich das früher immer gemacht und dachte mir, komm, wenn die jetzt schon so nett fragen und so. Ja. Und das mache ich einfach nicht mehr. Ich wende denen keine 20 Grad, drehe ich mich, dass die mich bloß nicht von hinten zu sehen kriegen. Und dann schiebe ich mich seitlich da mehr oder weniger rüber. Aber mir fällt es sehr, sehr schwer, weil man darf ja während des fotografiert werdens eigentlich nicht reden, weil man hat dann immer ein verzerrtes Gesicht. Und mir fällt es sehr, sehr schwer, ruhig zu halten und der ganzen Sache nicht etwas Ironie zu geben, weil es ist so eine bescheuerte Tätigkeit, auf dem roten Teppich zu stehen, dass ich immer denke, ich muss jetzt was sagen, um die Situation zu entkrampfen. Aber es ist ein Fehler.
Das ist, ja, aber siehst du, selbst du kannst das schon, dass du dich nicht danach richtest, ist, ich habe ja noch ein paar Jährchen, darf ich vielleicht noch.
Und du bist zu nett immer noch, oder? Aber ich glaube sowieso, ich glaube, dass du jemand bist, der eher sagt, ja komm, mach ich schnell oder ja. Bist du jemand, der schnell zusagt oder bist du jemand, der sich, ja gell, ich glaube, du bist einfach ein sehr freundlicher, zugewandter Mensch.
Oder ein Idiot, ich weiß es nicht. Oder ein absoluter Vollidiot. Das versuche ich tatsächlich seit über 20 Jahren Fernsehkarriere rauszufinden. Was davon? Ich neige wirklich dazu. Ich bin total schlecht in Sachen Konfrontation. Ich bin total schlecht darin, jemandem zu sagen, du findest das jetzt gut, aber ich nicht. Und nee, eigentlich will ich das jetzt nicht sagen oder so. Und ich will dann immer, ich will jemanden nicht enttäuschen. Meine Schwester hasst mich dafür. Meine Schwester und ich arbeiten sehr eng zusammen seit 6, 7 Jahren. Und ich sag mal ganz viel Sachen zu und viele wissen das auch und quatschen mich zwischen Tür und Angel an und sagen, hey, meinst du, du könntest uns da und darin unterstützen und hey, meinst du, wir könnten das und das gemeinsam mal machen? Und dann rufen sie bei meiner Schwester an und sagen, nein, die hat uns das fest zugesagt und wir müssen das jetzt machen. Und die rastet komplett aus und sagt, was, du kannst dann überhaupt nicht und du wolltest sowas eigentlich nicht mehr machen. Ja. Und ich sag dann, na komm, das kriegen wir noch irgendwie reingequetscht. Und wenn es dann soweit ist, hasse ich mich selber dafür. Weil ich habe eigentlich so gar keine Zeit dafür mit zwei Kindern und einer Arbeit.
Wenn du dann mit jemandem redest, und das ist aber ja eigentlich, ehrlich gesagt, und du bist gar kein Idiot, sondern es ist eine gute Eigenschaft, wenn man mit jemandem redet und die haben eine tolle Hilfsorganisation oder eine tolle Aktion oder irgendeine Geschichte und dann erzählen die dir, wie glücklich die Kinder wären, wenn du da mal vorbeikämst oder die Pferde oder die dreibeinigen Hunde oder die Senioren oder was weiß ich was. Und dann denkt man sich, ja, da kann man das doch ist doch nicht so sagen, schlimm, ne? Da einmal vorbeizugehen. So. Ja. Aber dann sagen die, es reichen ja auch 20 Minuten. Fakt ist, aber wenn ich da hingehe, ich muss ja aussehen wie Barbara Schöneberger, sonst bringt es denen nichts. Das bedeutet für mich schon mal 2 Stunden Maske, 1 Stunde Anreise, dann 20 Minuten und dann wieder zurück. Ist ja dann doch 5 Stunden. Und dann sage ich immer zu meiner Managerin, ja, das können wir ja mal so nebenher machen. Und dann sagt sie zu mir, du wirst mich hassen, wenn ich es organisiere und es steht im Termin, dann wirst du zu mir sagen, warum muss ich denn da jetzt hin? Ich will lieber zu Hause bei meinen Kindern sein. Und dann sage ich, ja, vermutlich hast du recht und manchmal macht man es dann wirklich nicht. Aber manchmal mache ich es doch.
Story of my life. Wirklich, das ist bei mir exakt so. Also wenn es für einen guten Zweck ist, ich glaube, da reißt man sich dann auch gern zusammen. Aber es sind dann halt auch so Sachen, wo ich jemandem wirklich einfach nur einen Gefallen tue, weil ich in dem Moment nicht Nein sagen konnte.
Nee, und der schlägt dann da auch Kapital draus. Weißt du, oft ist es ja so, dass die dann sagen, ja, die machen mit dir Promotion, du hast nichts davon.
Überhaupt nicht.
Am Ende kriegst du noch einen Shitstorm, weil dein Kleid nicht richtig saß oder so. Oder was ist los? Warum hast du heute so Augenringe? Und du denkst dir, warum mache ich es eigentlich?
Und du kriegst den Shitstorm nicht nur online, sondern auch zu Hause, weil alle wieder sagen, super, damit du wieder den ganzen Tag weg bist, muss ich das und das und das für dich organisieren, die Kinder jonglieren, keine Ahnung was.
Ja.
Und oft sind es dann die Momente, wo die Babysitterin im Urlaub ist, wo mein Mann nicht da ist und wo meine Schwester einspringen muss. Und also wir sind schon wirklich, ich sagte ja, das ganze Leben ist eine Baustelle. Bei uns ist eigentlich jeder Tag eine Baustelle. Wir müssen uns so gut organisieren. Ich glaube, du weißt auch genau, wovon ich spreche. Manchmal wundere ich mich selber darüber, dass ich es überhaupt schaffe, rechtzeitig irgendwo als Nase an Eckes gestylt zu stehen.
Richtig, weil ja eigentlich der Hauptfokus auf zu Hause liegt. Also viele denken ja immer über uns auch so, dass unser Leben da draußen stattfindet und so. Und dann immer, also ich werde ja immer mit den Worten, mein Gott, du Arme, musst jetzt am Samstagabend schon wieder arbeiten und so. Ja gut, aber ich bin ja dann halt unter der Woche irgendwie 3 oder 4 Nachmittage zu Hause. Ich versuche halt alles immer am Morgen zu machen. Aber letztendlich ist es wirklich so, dass man mir geht es auch so, wenn die Kinder morgens beide ihr Pausenbrot haben, beide die Trinkflasche, den Schulranzen gepackt. Die eine hat die Schwimmsachen dabei, der andere hat irgendwie die Schuhe, dann die Tennissachen, Zeug und so. Dann bin ich manchmal, lege ich mich dann nochmal so, wenn die aus dem Haus sind, lege ich mich dann so ins Bett und dann denke ich mir, ich bin gut. Ich habe das heute alles richtig gut gemacht. Jeder hat sein Brot und so, weil manchmal gehe ich dann auch runter in die Küche und dann sehe ich, oh, hier steht noch eine Brotbox oder der Schwimmbeutel oder irgendwas. Dann renne ich in die Schule und ich sehe da nie jemand anderen rennen, nur mich. Ich bin dann immer die dann nochmal mit quietschenden Reifen da. Natürlich, ich fahre nicht bis vor die Schule mit quietschenden Reifen, sondern ich parke so. Und dann laufe ich natürlich den Rest und sage, ich habe kurz was vergessen und so. Und meine Kinder haben auch schon ein paar Mal zu mir gesagt, könnt ihr bitte mal mehr die E-Mails lesen und so, weil wir wussten schon wieder nicht, dass wir das und das und oh.
Ja, Ich weiß genau, wovon du redest. Also ich muss jetzt zugeben, ich habe kurz vor diesem Gespräch habe ich mich auch eine halbe Stunde hingelegt, weil man powert ja so durch, ne? Das ist dann wirklich das erste Kind weg. Und wie du schon sagst, ist die Tasche gepackt. Hat er das? Hatte heute Sport? Wie muss ich ihn anziehen? Wie wird das Wetter heute? Wir hatten am Wochenende so ein Sponsoren-Run, nennt sich das, wo die Schule Projekte unterstützt und so. Und dann musste ich ihm heute das Geld mitgeben und dann wusste ich natürlich überhaupt nicht mehr, wie viele Runden hat er denn noch geschafft? Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt gespendet? Und dann das. Und jedes Mal ist es aber trotzdem so, dass du irgendwas vergessen hast. Und ja, dann bricht ja immer eine kleine Welt zusammen. Also man sieht ja gar nicht die 99 Dinge, die man geschafft hat als Mutter, sondern man sieht diese eine Sache, die man nicht geschafft hat. Und selbst wenn man selber denkt, ach komm, scheiß drauf, ist doch nicht so schlimm, ist aber mindestens einer da, der dich darauf aufmerksam macht, dass du das vergessen hast.
Also wenn es nicht die eigenen Kinder sind, dann auf jeden Fall die Mütter, die sagen, die Stunde beginnt ja immer um 16 Uhr und nicht um 16.05 Uhr. Und einmal bin ich einer Frau, die mehrfach mich zurechtgewiesen hat in der Musikschule, dass der Ordner aber gelb sein soll oder die Schuhe immer hier und nicht da stehen müssen und so. Der bin ich dann mit dem Auto hinterher gefahren.
Nein.
Mit dem Fahrrad so. Und dann habe ich richtig... kennst du das, wenn man sein Blut selber so rauschen hört, wenn ich so aufgeregt habe? Dann habe ich so gedacht, oh, komm, bleib. Und dann jetzt sag ich was. Dann bin ich jetzt mit dem Auto hinterher gefahren, dann ist sie fast vom Fahrrad gefallen, weil ich dann so auf der Straße die Scheibe runtergedreht habe und habe so gesagt, ganz kurz, dürfte ich bitte einfach alles so machen, wie ich es mache, ohne dass sie alles kommentieren und so. Und es war ganz schlimm, weil deren Kinder haben dann alle anderen Sportarten, die meine Kinder gemacht haben, auch gemacht, immer in der gleichen Gruppe. Das habe über Jahre lang habe ich die noch getroffen. Gott. Immer zweimal die Woche. Und das war mir so unangenehm. Aber ich musste einfach mal was sagen. Und der größte Feind meines Lebens ist der Halbjahresplan. Das heißt, in Sportvereinen werden oft, weißt du, gibt's einen Winterplan und einen Sommerplan. Und wenn du endlich gecheckt hast, dienstags 17.30 Uhr, dann ändert es sich wieder. Weil dann kommt ja der Winterplan und dann ist wieder alles neu. Und ich weiß nicht, wie oft ich in irgendwelchen Vereinen anrufe und sage, ganz kurz nochmal für mich, wann soll ich jetzt, wie ist jetzt und so, was soll ich machen? Bitte
aber
helft mir.
Was dann wiederum ganz süß ist, muss man ja auch mal sagen, es gibt dann aber auch die, bei uns sind es tatsächlich die Musiklehrer, die dann immer, wenn ich 3,5 Minuten vor Unterrichtsbeginn dann sage, oh, wir sind gerade noch auf einer Kita-Veranstaltung und das dauert leider so lange, das wusste ich vorher nicht, deswegen muss ich ganz kurzfristig absagen. Da sind dann aber auch die Netten dabei, die sagen, hey, nicht so schlimm und stress den Jungen nicht, dann soll er nächste Woche kommen und so weiter. Und ich habe ein paar auch ganz, ganz liebe Mamas, die schreiben dann so ein, zwei Tage vorher, hey, der Jonathan freut sich schon wahnsinnig darauf, dass Lunis in 2 Tagen zu seinem Geburtstag kommt. Ich so, ich habe noch kein Geschenk. Also die dann das ganz kurz nochmal droppen und ich so, oh ja, stimmt, Lunis freut sich auch schon wahnsinnig. Ja, ja. Mhm. Oh Gott, das ist
ich habe so eine Schublade, furchtbar, wo ich einfach Geschenke für Jungs und Mädchen von 6 bis 12 lagere.
Geil.
Und für die Events, wo man eben nicht 2 Tage vorher, sondern erst 2 Stunden vorher, klar, es ist immer Samstagnachmittag dann, erfährt, dass jetzt gleich ja der Geburtstag losgeht. Und so, da habe ich die Geschenkeschublade. Also ist der Wahnsinn. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, du moderierst extra, das kann doch nicht, das ist doch nicht so viel Arbeit.
Nö. Am Ende, ja, das ist tatsächlich, also die Arbeit für extra, die ist auf Montag reduziert, die beginnt am Nachmittag und das ist der perfekte Mama-Job, muss ich echt sagen. Ja. Ich bin dann auch irgendwann von einer täglichen Sendung explosiv damals ganz bewusst zu einer Weekly-Sendung gewechselt, weil ich ganz am Anfang, als meine Kinder dann halt da waren und ich noch dieses tägliche Format hatte, ich habe die kaum gesehen. Und ich habe irgendwann gedacht, das funktioniert so nicht. Und ich mache halt neben meinen Fernsehjobs auch noch viele andere Sachen, die mir unglaublich viel Spaß machen, auf die ich auch nicht verzichten will. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was, so muss ich entscheiden. Und Montag, ich habe eine ganz tolle Redaktion, die auch auf mein komplettes Chaos immer sehr viel Rücksicht nimmt und die sich daran gewöhnt haben, dass ich jede zweite Konferenz verpasse und dass ich dann, wenn es drauf ankommt, aber da bin und konzentriert bin und das kriege ich, also den Montag kriege ich gut gewuppt und alles andere verlagere ich dann so auf Dienstag bis Freitag und da hangel ich mich dann irgendwie durch und irgendwie funktioniert's.
Also wenn auch die Organisation manchmal vielleicht nicht perfekt ist, was alle anderen in der gleichen Situation total nachvollziehen können, dann würde ich aber sagen, bist du ein sehr guter Arbeiter. Du bist doch bestimmt ein disziplinierter Arbeiter. Du bist keiner, der sich dubeln lässt oder sagt, ich komme später oder ich kann jetzt nicht oder so. Ich glaube, du kannst ordentlich durchhacken, oder?
Doch, tatsächlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich bin halt so. Ich kann das nicht. Ich kann zum Beispiel nicht zu spät kommen, wenn ich weiß, da warten irgendwie 20 Leute im Studio auf mich. Oder wenn ich weiß, da hackelt die ganze Woche ein Team und bereitet eine Sendung vor. Und wenn du dann da stehst und dann irgendwie keinen Bock hast oder nicht ablieferst oder so, kommt natürlich immer mal vor, um Gottes Willen. Es hat ganz schlimme Tage schon gegeben, wo ich gedacht habe, ich kann keinen einzigen Text jetzt gerade irgendwie vortragen, lesen oder ausdenken. Gar nichts. Also ich habe wirklich teilweise Situationen schon gehabt, wo ich dachte, das wird nichts. Ach du Scheiße, jetzt wirst du so abkacken und das werden alle sehen. Aber dann funktioniert man. Am Ende funktioniert man halt immer. Und das ist wahrscheinlich die kleine Arbeitsmaschine in mir. Ich glaube, das habe ich wiederum von meinem Papi, der wirklich von klein auf gesagt hat, wenn du irgendwas erreichen willst hier in Deutschland, musst du was tun. Und das ist bei mir so drin, ich krieg's nicht weg. Ich bin echt ein Arbeitstier. Ich versuche immer irgendwie abzuliefern. Manchmal hasse ich mich dafür, weil ich so pflichtbewusst bin. Das hasse ich wirklich an mir. Ich wünschte, ich könnte auch mal sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ich komme heute nicht.
Nee, ich finde das schon gut. Ich finde das echt gut. Und ich finde, man hat auch immer in sich so eine Disziplin, dass man immer, egal was man tut, schon im Hinterkopf überlegt, okay, jetzt räume ich noch das weg, dann mache ich noch das und als nächstes noch das, oder? Also ich habe das total und das hält mich aber auch aufrecht. Weil wenn ich jetzt so total locker lassen würde, würde ich vielleicht feststellen, dass das total super ist und ich überhaupt nie wieder zurückkehren würde zu alter Form. Ich glaube, es ist auch eine Riesengefahr.
Das glaube ich 100%. Das habe ich tatsächlich während der Pandemie gemerkt. Ich hatte mir davor immer gewünscht, oh, ein bisschen weniger Stress in der Woche, ein bisschen weniger Arbeit, ein bisschen weniger dies, ein bisschen weniger das, so wie man das halt immer hat, wenn man 50 Sachen gleichzeitig erledigen will. Und dazu neige ich, 50 Sachen gleichzeitig zu erledigen. Und aber ich bin fürs Nichtstun und Rumgammeln und so in den Tag hineinleben und so ein bisschen mal was rumdaddeln und so, bin ich einfach nicht gemacht. Das habe ich da wirklich gemerkt. Und jetzt bin ich halt wieder zurück in meinem Stressleben. Jetzt jammer ich auch. Ist halt so. Aber im Grunde genommen entspricht das schon eher meinem Charakter. Ich muss immer was tun. Ich kann nicht ruhig sitzen. Ich versuche nur tatsächlich, meine Kinder damit nicht zu stressen. Weil als Lunis der Größere irgendwann sagte, als wir wieder zur Schule gestresst sind, Lunis, komm schnell, jetzt machst du das ganz schnell und dann machst du das ganz schnell und wir müssen jetzt los. Dann schrie er mich an und sagte, ich mach das jetzt ganz normal. Ich mach das nicht schnell. Das war für mich wirklich wie so ein Wake-up-Call. Und ich so, du bist eine Stress-Mami, du bist eine hysterische Mami, du stresst deine Kinder. Und da habe ich wirklich gedacht, was auch immer du tust, um die Kinder herum muss es eine ruhige Bubble geben. Und das kriege ich hin. Das kriege ich inzwischen ganz gut
aber
hin.
Aber trotzdem, ich fahre ganz langsam mit dem Auto an Eltern vorbei, die ganz langsam mit ihren Kindern so eine Straße entlang laufen und bei jedem grünen Grashalm stehen bleiben und die Kinder bücken sich und heben Steine auf und so. Und da fahre ich manchmal, rolle ich so ganz langsam dran vorbei. Und dann denke ich mir, Mai, schau, toll.
So geht's auch.
So geht's auch. Also im nächsten Leben. Als Oma werde ich wahnsinnig. Ich werde eine ganz ruhige Oma werden.
Das glaubt dir kein Mensch.
Du warst bei Let's Dance. Das war ja auch ein Wahnsinnskraftakt. Ich habe letztens anlässlich des Deutschen Fernsehpreises, für den wir ja gemeinsam gearbeitet haben, aber wir haben uns trotzdem nur ganz wenig gesehen bei der Produktion.
Wir haben uns ganz wenig gesehen, aber ich habe gesehen, dass Rurik dich so anfassen und heben durfte.
Ja, und umgekehrt vor allem. Ich durfte auch Rurik anfassen und hochheben. Also ich hätte ihn auch.
Wie war das?
Das war toll. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte vorher, und darüber wollte ich nämlich mit dir sprechen, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich dachte vorher, Rurik ist nicht mein Typ, ich bin nicht jetzt so scharf auf Männer mit so langen Haaren und überhaupt ist mir alles zu offensichtlich. Und dann habe ich mit dem so eine kleine Choreografie, ich meine, also ehrlich, vier Schritte vor, zurück, einmal Arme hoch, Arme runter und dann hat er mich einmal eine so seitlich, hat er mich seitlich wieder aufgerichtet und das haben wir zweimal gemacht, dass er mich seitlich so in den Arm genommen hat, ich habe meinen Kopf so zurückgelegt und danach dachte ich mir, wenn er mich jetzt fragt, ob ich mit ihm nach Island abhaue, ich sage ja.
Ja, so ist das da.
Wenn man da zusammen tanzt, jetzt mal ganz ehrlich, also überdenkt man schon das ein oder andere. Ich mache natürlich Witze, aber ich finde diese Nähe, die man hat. Und
die ist verrückt.
Ich schwitze, du musst ja von, ist egal, er schwitzt ja auch.
Ja, man ist von heute auf morgen betatscht man sich halt so die ganze Zeit. Und man fällt halt auch nicht immer so hin, dass man sich nicht berührt oder.
Nein!
Das ist so, dann liegt plötzlich jemand irgendwo oder.
Ja, ich bin mehrfach am Urig, weißt du, ich bin einfach ausgerutscht und bin seinen ganzen Oberkörper an seiner Hose entlang gerutscht und dann unten. Was ja, soll ich machen? Es war ein Versehen, so, ja?
Ja, so ähnliche Erlebnisse hatte ich dann auch. Und das sind normal, also im normalen Leben, wenn dir da sowas passiert, würdest du denken, oh mein Gott, oh mein Gott. Und da gewöhnt man sich nach ein paar Tagen dran, aber auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, wenn man denkt, na, eigentlich ist das nicht normal, dass wir hier jetzt so alles aneinander rubbeln und so, aber wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, kannst du halt keinen Schritt tanzen. Und dann, aber ich habe auch tatsächlich, die ersten zwei Wochen habe ich gedacht, was ist denn hier los? Also ist das normal? Aber ja, das ist normal.
Also
und dann,
ich wollte danach
dann legt man
Teil dieser Truppe
ab.
Sein. Ja,
ich
war
auch.
Ganz schnell, ich habe eine halbe Stunde nur geprobt, leider. Ich dachte, wir könnten da nochmal, es machte so viel Spaß, aber die hatten
toll.
Das recht schnell. Und dann haben sie mich auch so hochgehoben. Das hat auch alles geklappt dann. Und dann war es schon ziemlich schnell so, dass sie sagten, okay, haben wir. Und ich dachte mir immer, ja,
oh, seid
ihr sicher, wollen wir es nicht vielleicht doch nochmal durchmachen? Und dann diese ganze Company, die da noch dabei war, all diese Tänzer von Let's Dance, hey Barbara, du musst unbedingt mal mitmachen und so. Und ich war wirklich kurz davor, schon den Vertrag zu unterschreiben, weil ich
das
einfach
das
so
glaube ich
fand.
Dir. Das macht, also das ist, alle haben ja immer im Vorfeld von dieser Reise gesprochen. Diese, wenn du einmal auf diese Reise dich begibst, und ich dachte, was erzählen die denn? Da sind die. Und dann, wenn man da mitmacht, das ist schon eine eigene Welt und man wird da so reingesungen und du siehst ja dann auch nichts mehr. Das geht ja dann monatelang und wenn du von morgens bis abends trainierst, du bist 8 Stunden damit beschäftigt und kommst nach Hause und plötzlich, wir haben ja eben gesagt, so unser Leben ist das echte Leben, ne? Und alles andere ist so da draußen. Und bei Let's Dance ist das so, dass ich das dann mal für ein paar Monate kippt
einfach
das
mal,
dann,
ja.
Umdreht.
Find ich auch
das
okay.
Heißt, das ist dann plötzlich das Leben. Es dreht sich alles nur darum und alles, was zu Hause stattfindet, regelst du irgendwie nebenher. Gott, wie ich irgendwie zu Hause, ich kam zu Hause, ich war fix und fertig und dann hast du aber natürlich noch die Kinder. Mhm. Und
da spielt man dann einfach mal Mann in den 80ern, so nenne ich das immer. Ich spiele jetzt mal Mann in den 80ern. Meine Mutter sagt, auch manche Männer heutzutage, aber ich nenne es mal netterweise Mann in den 80ern und es sieht aus wie folgt. Ciao!
Genau. genau
That's
so.
It.
Ich bin
Ciao.
Dann mal weg, ne?
Ganz genau. Und nicht anrufen um 23:30 und sagen, habt ihr das gemacht? Und gleich kommt der und das Geld liegt da und bitte noch das kaufen, sondern einfach nach 4 Tagen nach Hause kommen und sagen, und wie war's?
Ja,
bei mir war's
genau.
Super.
Es ist echt total crazy. Man kriegt auch nichts mehr mit und nichts ist plötzlich so wichtig und man hat das Gefühl, alles dreht sich nur noch um diese Show. Was natürlich absurd ist, aber wenn du da drin bist, ist es tatsächlich so. Es ist verrückt. Aber ich glaube, man muss das auch so zulassen,
ja, sonst
sonst funktioniert das alles nicht.
Ich glaube das genau so und ich beneide dich um diese Erfahrung tatsächlich. wir haben ein Spiel.
Ja, ich habe Angst.
Liebe Nasan, liebe Babsen,
was muss ich tun?
Wenn eure Folge Premiere hat, ist Halloween. Das wollen wir natürlich gebührend mit euch feiern. Dazu haben wir euch die kürzesten Gruselgeschichten der Welt aufgeschrieben. Bitte tragt diese abwechselnd in eurer gruseligsten und blutigsten Stimme vor. Oh, ich bin gespannt.
Oh Gott.
Die gruseligste. Die kürzesten gruseligsten. Hast du den Zettel vorliegen?
Ich hab hoffentlich den richtigen, ne? Ja,
okay.
Doch. Da, okay. Wo diese kurzen Sätze draufstehen, der wird's wohl sein. Das andere ist eine Geschichte. Ja.
Oh, geil. Oh, geil.
Richtig.
Wer hat sich diesen kranken Scheiß schon wieder ausgedacht? Meine Redaktion. Wenn du sie jetzt sehen würdest, könntest du alles verstehen. Okay.
Okay.
Willst du anfangen?
Okay. Den ersten Satz in meiner gruseligsten Stimme, ja?
Ja. Yeah.
Okay. Auf meinem Smartphone habe ich ein Foto von mir entdeckt, auf dem ich friedlich schlafe. Ich lebe allein.
Aber das ist wirklich creepy, der Satz. Ihr seid so krank in euren Köpfen. Ich richte mich an die Redaktion. So.
Okay, warte. Jetzt du, ne?
Ich erwachte von lautem Klopfen auf hartem Glas. Zuerst dachte ich, jemand sei am Fenster, bis ich merkte, dass es vom Spiegel kam. Fantastisch.
Gestört.
Ich mach gleich ein bisschen in die Hose vor lauter Angst.
Okay, ich bin dran. Pass auf. Ein Mädchen hörte seine Mutter unten nach ihr rufen und ging zur Treppe. Doch bevor sie den Fuß auf die erste Stufe setzen konnte, packte die Mutter sie am Arm und zog sie ins
Schlafzimmer. Ich hab das auch gehört.
Das ist so krass, aber ich liebe es.
Ich auch.
Warte.
Okay, du.
Okay, warte nochmal hier, warte. Ich muss ein besonders gruseliges. Okay. Während des Abends. Okay, warte, während des Abends. Okay. Mein letzter Blick fiel auf den Radiowecker, der 0:07 Uhr anzeigte, als sie ihre langen, verrotteten Fingernägel in meinen Brustkorb stieß, während sie mit der anderen Hand meine Schreie erstickte. Ich fuhr aus dem Schlaf hoch und war froh, dass es nur ein Traum gewesen war. Dann sah ich den Radiowecker auf 0:06 Uhr stehen und hörte, wie sich die Schranktür leise knarzend öffnete.
Das war ein tolles Spiel. Ich liebe Halloween.
Ich auch. Jetzt noch
Siehst
mehr.
Du, wir müssen einfach unsere Haltung zu dem Thema noch mal überdenken.
Absolut.
Aber du kannst sehr gut lesen. Ist mir gleich aufgefallen, weil du bist auch Lesebotschafterin der Stiftung Lesen.
Das war ein richtig guter Übergang.
Finde ich auch.
Ich habe jahrelang geübt, damit ich Lesebotschafterin werden kann. Nee, tatsächlich. Ich lese echt gerne irgendwie. Ich habe zwar die letzten Jahre ein bisschen weniger Zeit dafür, aber ich lese wirklich gerne und ich lese total gerne vor und ich will jetzt nicht dauernd, warum redet man eigentlich immer über seine Kinder? Wahrscheinlich, weil es das Leben ist gerade, aber ich lese meinen Kindern unglaublich gerne vor. Ich liebe das. Kannst und ich mache dann auch gerne die Geräusche und Stimmen und so nach.
Ja.
Also einfach nur vorlesen ist nicht. Ich mache das dann immer so hörspielmäßig.
Das ist toll, aber kannst du dir auch gut Geschichten ausdenken? Weil ich kann mir, ich habe null Fantasie und meine Kindergeschichten waren immer so, dass irgendwelche Smarties aus der Packung hüpfen oder so und dann im Supermarkt und alles drehte sich nur ums Essen und ich habe dann in aller Ruhe die Kühltruhe beschrieben, was da alles drin lag und so und dann kam die Tiefkühlpizza und da war eine Salami drauf und so und dann dachte ich mir irgendwann, das muss jemand anderes machen.
Ich sag mal so, meine Kinder haben mir das ein bisschen beigebracht. Ich kann das auch nicht wirklich gut, aber ich lasse mir von ihnen helfen und zwar müssen sie jedes Mal, wenn wir so Fantasiegeschichten vortragen, also ich mir eine ausdenken soll, dann dürfen die sich immer drei Sachen aussuchen. Dann sagt der eine, es soll unbedingt ein Panther drin vorkommen. Und der andere sagt, ein riesen Schokoladeneis. Und der nächste sagt es.
Ah,
und dann musst du um diese drei Wörter, Begriffe, Figuren eine Geschichte stricken. Und das hilft ein bisschen. Und meistens weiß ich beim Erzählen überhaupt nicht, was ich da erzähle und wie die Geschichte zu Ende geht. Aber am Ende kommt immer was Lustiges bei raus. Also meine Kinder finden es lustig. Das
ich
reicht
find
ja.
Toll. Ich finde es toll auf jeden Fall. Und Lesebotschafterin kümmert sich ja vor allem auch darum, Kinder ans Lesen zu kriegen, ne?
Genau, absolut. Ich finde das echt total wichtig. Also das hört sich so spießig an, aber Lesen, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich meine, ich war damals die einzige nicht deutschsprachige Schülerin in der Klasse und ich habe mir so viel Mühe gegeben, richtig Deutsch zu lesen, richtig Deutsch zu lernen und es hat mir total geholfen. Und ich finde es erschreckend, dass viele Menschen nicht richtig gut lesen und entsprechend auch ihre Kinder so gut wie gar nicht lesen. Und als vor, weiß ich nicht, inzwischen über 10 Jahren, glaube ich, die Stiftung Lesen auf mich zukam, haben wir uns überlegt, was können wir machen, damit eben mehr Kinder lesen. Und dann habe ich auch im Rahmen einer Lesung auch in Schulen und Kitas und so weiter vorgelesen. Und siehe da, Kinder hören echt total gerne zu. Die lieben das, wenn man ihnen vorliest. Und es liegt sicherlich nicht an ihnen, wenn sie wenig oder schlecht lesen. Und daher habe ich dann irgendwann gedacht, okay, Lesebotschafterin finde ich gut. Dafür mache ich gerne Werbung.
Ja, das finde ich auch. Und ich habe gesehen, dass du noch woanders, ich weiß nicht, ob du da noch engagiert bist. Bist du noch im Beirat für Migration?
Den gibt es so tatsächlich nicht mehr. Das waren 3 Jahre, glaube ich.
Mhm.
Aber nicht die letzte Legislaturperiode, sondern eine davor. Also das ist schon echt eine Weile her. Das war auch eine spannende Aufgabe. Also irgendwie habe ich immer mal beim Thema Migration und Kinder und Bildung und so weiter immer wieder mal so ein bisschen mitgemischt. Das sind dann aber die Sachen, wo ich sage, wenn du schon irgendwie dein Gesicht in jede Kamera hältst, dann kannst du dich auch für irgendwas nützlich machen. Und es sind Themen, die mir echt am Herzen liegen, muss ich wirklich sagen.
Das stelle ich mir aber toll vor, wenn man dann wirklich zusammensitzt und ganz konkret mal, weil ich finde ja, jeder setzt sich, das stimmt jetzt leider nicht in Deutschland, aber jeder setzt sich natürlich für Integration ein und für Menschen, die Hilfe brauchen und so, aber man weiß dann auch immer nicht, man hat ja dann alles gespendet und Ding und ich glaube, das
hat dann ziemlich schnell eine Grenze erreicht. Dann geht's an die praktischen Dinge. Was müssen wir denn jetzt wirklich machen? Wie muss so eine Bildung aussehen? Wie muss das Schulsystem aussehen? Und wenn man da mal ein bisschen richtig mit Einblick kriegt und auch mitdiskutieren kann, das stelle ich mir sehr spannend vor.
Ja, vor allem bekommt man, ist auch für mich immer wieder neu zu erfahren, wie die Entwicklung ist. Ich habe neulich auch wieder in so einer Gesprächsrunde gesessen und dann war es auch total schön, nicht nur die Defizite aufzuzählen, sondern auch zu sehen, wenn Professorin sowieso spricht und ein türkischer Wissenschaftler aus seiner Seite das Ganze erklärt, ist das Ganze hat so viele Facetten und Aspekte und viele Dinge, die man auch tun kann. Und das Allerwichtigste ist eigentlich das Einfachste. Man muss gerade Kindern und Jugendlichen, die eben eine andere Kultur haben, einen anderen, ich hasse dieses Wort zwar, aber es gibt ja immer noch kein neues, Migrationshintergrund haben, man muss denen das Gefühl geben, du bist Teil dieser Gesellschaft, du gehörst dazu und du verdienst es, einen Schulweg oder einen Bildungsweg zu gehen. Ich habe festgestellt in all diesen Gesprächen und auch bei Lesungen in Schulen und so weiter, dass viele sich das nicht zutrauen und dass sie das Gefühl haben, wir sind hier nicht willkommen, immer noch nach irgendwie 50 Jahren Einwanderung. Und das ist, da denke ich mir, okay, wow, da ist echt vieles schiefgelaufen.
Kannst du da als Betroffene mitreden? Weil du, ich weiß nicht, ich kenne deine genaue Geschichte nicht, aber du hast gesagt, ihr wart eine Einwandererfamilie. Ihr seid, glaube ich, nicht geflüchtet in dem Sinne, sondern ihr seid hier auf normalem Wege hergekommen. Aber hast du auch das Gefühl gehabt, du bist nicht willkommen? Oder war das damals noch eine ganz andere Stimmung?
Nee, die Stimmung, also gerade so in meiner Teenagerzeit, da war die Stimmung sehr aufgeheizt. Da waren ja diese ganz krassen rassistischen Übergriffe in Solingen unter anderem. Und da erinnere ich mich, dass wir mit Freunden damals auf Demos sind und so weiter. Also das war auch so die erste Zeit, wo ich mit dem Thema Rassismus ganz krass konfrontiert worden bin, wo ich gemerkt habe, boah, wow, hier gibt's echt viele, viele Menschen, die einfach nicht wollen, dass Menschen wie du in diesem Land leben. Aber ich persönlich hatte einfach einen wirklich tollen Freundeskreis. Ich persönlich wurde nie ausgegrenzt. Aber ich habe bei meinem Vater gemerkt, dass er große Schwierigkeiten hatte, sich zurechtzufinden und dass er immer das Gefühl hatte, ich bin hier nur Gast und irgendwann muss ich wieder weg. Und entsprechend hat er nie so richtig Anschluss gefunden. Und das hat mich und mein Denken natürlich auch geprägt. Und das wäre jetzt wirklich ein Thema für weitere 5 Stunden. Ich glaube, die erste Generation hat da schon wirklich enorm viel einstecken müssen. Ich glaube, unsere Generation
ist da. Und ganz viel habe ich für die Kinder weitergegeben. Ich glaube, ganz viel. Ich habe ja mit ganz vielen schon gesprochen, die ungefähr auch ähnliche Situationen gelebt haben wie du. Die Eltern sind gekommen und haben den Kindern gesagt, ihr müsst hier Gas geben, ihr müsst und haben eigentlich im Prinzip selbst zurückgesteckt, um den Kindern irgendwie alles zu geben, alles zu ermöglichen und haben das getan mit Blick darauf, dass die Kinder eben das irgendwie, ja, dann das vermeintlich bessere Leben haben, sei dahingestellt. Weil wenn man selber nicht integriert ist und dann deine Eltern leben ja auch wieder in der Türkei, oder?
Genau, also sie sind jetzt wieder zurück und weiß ich nicht, ob meine Mutter irgendwie, also die haben die Wohnung und so in Deutschland noch nicht aufgelöst. Sie probieren das jetzt einfach mal aus, aber das ist halt auch so eine Art, ja, so eine Art Wiedergutmachung für die Eltern. Ich wurde nämlich total oft gefragt, warum bist du so ehrgeizig, warum kannst du nicht einfach mal Ruhe geben und weniger arbeiten und so. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, nee, ich schaffe das nicht, weil meine Eltern sind für mich hierher gekommen, damit ich irgendwie Chancen habe. Natürlich liegt das alles ganz weit schon zurück, aber das hat sehr viel damit zu tun, dass meine Eltern nicht so konnten, wie sie wollten und ich dann immer gedacht habe, du hast hier alle Chancen und du wirst jede verdammte Chance, die du bekommst, auch nutzen und was draus machen und deswegen bin ich halt so.
Das kann ich total gut verstehen. Übrigens ist es bei mir auch so und meine Eltern haben mir nichts jetzt, also sie haben mir alles ermöglicht, aber die waren jetzt nicht so, dass die gesagt haben, du musst und mach du's und was wir nicht konnten. Aber bis heute ist es eigentlich so, wenn ich was Gutes mache oder so, dann freue ich mich weniger für mich und mehr für meine Eltern.
Ja, scheuert mich auch.
Und deswegen würde ich auch so ganz doll schlimme Sachen nie machen, weil ich hätte tierisch schlechtes Gefühl vor allem meinen Eltern gegenüber.
Ja, ich auch. Also es ist das, da denkt ja kein Mensch dran, ne? Aber ich habe sogar zum Beispiel ein eher lustiges Beispiel. Auch um nochmal kurz auf Let's Dance zurückzukommen. Ich hatte da ein Samba- oder Salsa-Kleid. Das war wirklich so ein Stöff, wirklich so eine Raute vor dem Wichtigsten. Und ich hatte, man sieht vorher immer die Zeichnungen, die Entwürfe der Kleider und da war es noch ein bisschen mehr.
Das
und
war nicht maßstabsgetreu.
Das war so gar nicht maßstabsgetreu. Und dann bin ich am nächsten, die Katja, die ganzen Kleider macht, die das wirklich ganz toll macht, bei der Anprobe bin ich da, hey, ich so, Katja, ist das denn ernst? Das ist ja noch mal weniger Stoff als auf den Bildern. Sie meinte, ja, aber wenn ich dir das geschickt hätte, du hättest das niemals getragen. Ich so, ja, das stimmt. Und daraufhin habe ich meine Mama in der Türkei angerufen, die jeden Abend natürlich
kaputt geht.
Ich so, und ich wusste, die sitzt ja da immer mit all ihren alten, lieben Freundinnen, die gucken jede Folge Let's Dance. Ich so, Mama, ich schicke dir jetzt mal ein Foto von meiner heutigen Dienstkleidung. Kannst du das bitte vorher einmal in die Runde zeigen, bevor die alle tot umfallen? Ich so, oh Gott, das ist das Kleidchen. Und aber sie hat sich totgelacht. Sie hat gedacht, ach, wie schön. Also meine Mama ist da auch echt süß. Aber ich
weiß,
dachte so,
aber,
oh
ja,
Gott.
Für Eltern ist das manchmal, ich weiß noch, als ich ganz, ganz neu mit meinen Schwiegereltern sozusagen zu tun hatte, da sind von mir auch Fotos erschienen. In der Bildzeitung ganz vorne drauf und ich meine, es ist die besten Fotos von mir, aber es war so und dann sagte mein Schwiegervater immer, mein Gott, wie schrecklich, wo haben Sie denn diese grauenvollen Fotos von dir her? Das bist doch nicht du. Und ich so, doch, das war bei meiner letzten Bambi-Moderation. Also es waren total offizielle Fotos, aber es war alles so viel. Und, oh Gott, ich dachte mir immer auch, oh, wie wird das alles werden? Man hat ja auch viel gemacht. Also ich habe ja auch so, ich war auch mal in der FHM, ich meine, es war so ein Männermagazin, da war ich halt mit so einem Unterwäsche irgendwie, da kniete ich auf so einem Kuhfell, ja. Und es war geil. Über Jahre, weil vielleicht das Foto war, was von mir am häufigsten angeguckt wurde im Internet, war das, wenn man meinen Namen googelte.
Aber ganz, was hast du dich getraut?
Das allererste. Ja. Also ich, ja, meine Eltern, die waren da schon, da dachte ich mir schon, komm, also es war nicht Playboy, es war nicht nackt, es war halt so in Unterwäsche so, ja.
Ja.
Und dann dachte ich irgendwie immer, wenn meine Schwiegereltern mich jetzt googeln und als erstes sehen die von mir, dass ich da auf diesem Kuhfeld knie, das ist einfach wirklich sehr ungeschickt irgendwie. Und ich konnte es aber auch nicht verschwinden lassen. Ich dachte mir, ich muss einfach beten, dass sie meine inneren Werte auch erkennen. Und das jetzt ist es überlagert. Früher war ja immer viel Barbara Schöneberger, wurde dann gesucht, Brüste, Füße und Freund und so. Und inzwischen wird ja nur noch Barbara Schöneberger Gewicht und so gesucht. Und jetzt sind ganz andere Fotos irgendwie. Schockierende Fotos sind aufgetaucht. Genau. Ach, ja, das Showgeschäft. Ja. Ist doch schön, wenn man so gut darüber lachen kann.
Absolut, das muss man unbedingt. Wer es zu ernst nimmt, ist selber schuld, würde ich sagen.
Ganz genau. Das ist übrigens auch mein Motto und ich bin mir ganz sicher, mit dieser Einstellung kommen wir noch eine ganze Weile ziemlich gut durch.
Da bin ich mir auch ganz sicher. Ob die anderen wollen oder nicht.
Absolut. Jetzt wünsche ich dir, dass deine Baustellen in deinem Umfeld schnell abgeschlossen werden. Du sagst, der Garten ist noch aufgerissen.
Mhm, ja, immer noch. Das ist echt schrecklich. Vor allem, weil man dann wirklich immer was unternehmen muss, weil man sich nicht mal eben in den Garten setzen und die Sonne anstrengen kann. Nee, jammern auf hohem Niveau, um Gottes Willen, aber die Baustelle nervt. Ich muss jeden Tag dreimal Kaffee kochen und das nervt.
Wenn man es einmal anbietet, dann ist natürlich auch der Standard.
Schon immer so an allen vorbei und manchmal bringe ich sogar Kuchen und so und alle mal, bist du bescheuert? Ich so, nee, muss. Die arbeiten doch so viel. Ich, wie auch immer. Ich mach das.
Sehr gut. Also, wer jetzt sagt, ich habe nichts zu tun und kann gut anschaffen und ordentlich was wegarbeiten. NASA in Eckes ist eine sehr, sehr nette Auftraggeberin. Trinkt Kuchen und Kaffee und da gibt es jede Menge zu tun. Einfach im Garten vorbeischauen. NASA, es war eine große Freude mit dir.
Das hat sehr viel Spaß gemacht, Barbara. Danke
vielen,
dir.
Vielen, vielen Dank und alles Gute.
Für dich auch.
Tschüss.
Tschüss.
Das war toll. Vielen, vielen Dank. Ach, wenn ihr gerne noch mehr hören wollt, Gespräche mit Jungs, mit Mädels, mit gestandenen Männern und Frauen, alles ist dabei, vom Musiker bis zum Schauspieler, wir bieten alles an, tatsächlich. Und ansonsten immer noch unser Spitzenreiter, habe ich letztens wieder in der Statistik gesehen, am häufigsten von den Leuten angeklickt, Anke Engelke.
Das ist ein Klassiker, wirklich, das muss man sagen. Es war aber auch wirklich, da haben sich zwei getroffen, muss man sagen, da wart ihr beide in bester Plauderlaune. Ein wirklich, wirklich sehr empfehlenswertes
Ein Feuerwerk. So, in der nächsten Woche gibt's neues Material. Bis dahin, alles Gute, eure Babs.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de